Ich begrüße euch auch sehr herzlich und mache dort weiter, wo der Gerhard letzten Sonntag im Matthäusevangelium aufgehört hat. Bei dem Kapitel 12, 1 bis 8. Und ich habe, wenn ich starte, kann es auch anzeigen. Ich habe hier einen Titel gewählt, der aus einer anderen Stelle in Matthäus kommt. Ich habe sie hingeschrieben. Vernachlässigt nicht das Wichtigere im Gesetz. Heute geht es ja darum, dass Gerhard hat letzten Sonntag gesprochen von Klugen und Weisen auf der einen Seite und Unmündigen auf der anderen Seite. Und heute treffen wir auf Kluge oder Weise und welches Problem sie bekommen mit Jesus. Ich möchte mal kurz eingangs noch unseren Herrn bitten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist. Danke, dass du es bist, der mich jetzt verwenden will, dass ich den Geschwistern, allen, die da sind und zuhören und zusehen, aber auch von der Ferne, von dir was weitersage. Bitte gebrauche mich, mach mich brauchbar und öffne die Herzen von uns allen für dein Reden. Danke, dass du uns so nahe bist. Danke in Jesu Namen. Amen. Ja, ich lade euch auch ein, dass wir auch gleich aufstehen, wer kann und mag und Freude hat, wenn wir das lesen, die Stelle. Wer seine Bibel dabei hat, kann auch gerne da drinnen lesen, muss nicht da oben so schauen. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt, denn der Sabbat, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Soweit der Text. Bitte setzt euch wieder. Eine typische Gliederung in Punkten habe ich heute nicht. Ich arbeite ein bisschen mit Farben. Ihr habt schon gesehen, grün ist nicht so häufig da auf der Leinwand. Und hier haben wir noch eine andere Farbe dazu. So ist ein bisschen meine Hilfsgliederung gewesen und ich habe sie einfach drinnen gelassen. Ich hoffe, sie hilft euch auch. Wir haben auf der einen Seite die Pharisäer. Ich nenne sie hier selbsternannte geistliche Führer. Ich sage dann noch, warum ich sie so nenne. Und einen Vorwurf, den sie erheben, und zwar über die Jünger vor Jesus. Und wir haben Jesus. Und ich kündige schon ein bisschen an, worauf ich noch mehr eingehen werde. Es ist der sich den Menschen offenbarende Gott, der vor den Pharisäern da steht. Und seine Antwort ist nicht diskutieren mit ihnen, sondern er stellt Gegenfragen und weist sie damit eigentlich zurecht und macht dann eine Klarstellung, was seine Person betrifft und auch, worum es eigentlich geht im Gesetz. Ja, Jesus über die Pharisäer. Wenn wir heute schon nachdenken, ich denke, jeder von euch kennt diesen Begriff und er ist nicht positiv besetzt. Du bist ein Pharisäer. Kenne ich, habe ich schon gehört. Was das bedeutet, gut, das wissen die meisten von euch. Aber der Grund liegt irgendwo darin. In Matthäus 23 ist ja Jesus der ganz viel Strafrede, eigentlich nennt sich das Kapitel, über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Heute ist er ja relativ gemäßigt mit ihnen und versucht, sie zu gewinnen, zu belehren in der Stelle. Warum ist das so? Er selber sagt, sie haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Das heißt, sie beanspruchen höchste Lehrautorität, sie sind die, die entscheiden, was zu gelten hat. Aus ihrer Sicht. Sie waren die Klugen, sie waren die Weisen. Und die Folge daraus ist, ja, dass sie nicht unter dem Gesetz gestanden sind, sondern drüber und sich bemüht haben, fromm zu sein. Und das ist ihr Hauptproblem und das führt eben zu dem Problem, dass sie heucheln, äußerlich was anderes darstellen, als sie innerlich sind. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus. Und dazu möchte ich, wir haben ihn heute schon öfter genannt, wir haben ihn begrüßt. Ich muss jetzt nur meine Dinge wieder nachholen. Er selber, Jesus nennt sich den Sohn des Menschen. Und zwar über 80 Mal im Evangelium, interessanterweise. Und er sagt immer nur er über sich. Und darum habe ich mir gedacht, ich schaue mal nach, was er damit meint im Detail. Und wir haben ja das Buch Daniel einmal vor ganz kurzem durchgenommen. Und im Kapitel 7, also wo dann diese ganzen Offenbarungen, die Gott ihm, dem Daniel gegeben hat, sind, steht im Kapitel 7 und im Vers 13 und 14, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also Gott selbst steht vor ihnen. Und Gott wollen sie jetzt zurechtweisen. Also eine Belehrung geben. Der Vorwurf, den sie da richten an Jesus. Die Jünger gehen hinter Jesus nach oder mit und sind offensichtlich hungrig. Also nicht so wie wir, wenn wir dann auf Sonntagessen warten, sondern richtig hungrig. Und nehmen einfach von den scheinbar reifen Ehren um die Zeit einfach so runter und essen das. Weil sie hungrig sind, um ihren Hunger zu stillen. Und die Pharisäer, die zuerst einmal gar nicht genannt sind, Jesus geht mit seinen Jüngern durch die Erdkornfelder, liegen auf der Lauer, wie es scheint. Und immer wieder, wir lesen es ja dann laufend, die Konflikte mit ihm. Dazu müssen wir natürlich schauen, weil sie klagen ja, dass sie das am Sabbat nicht dürfen, was da drinnen steht. Zum einen zum Sabbat, zum anderen zu diesem Abstreifen der Ehren. Was steht da im Gesetz? In 2. Mose 20, 8 bis 11, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Also Gott hat hier Arbeit verboten, die typische Arbeit unter der Woche sozusagen, wie wir heute sagen würden, seinem Volk verboten, damit sie Ruhe haben, damit sie sich, ja, damit sie erfahren, wie Gott gnädig ist und sie versorgt, auch an einem solchen Tag, an dem sie nicht arbeiten und sich ihm zuwenden können. Zum Ehrenabstreifen, in 23, 26, also ich lese 25 dazu, weil es den Sinn nicht besser erfasst für uns. Wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist. Aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abstreifen, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Interessant, oder? Da steht so detailliert drinnen. Und genau das tun die aber jetzt. Nur sie haben keine Sichel mit, sondern sie stillen den Hunger, den eigenen, und nehmen nichts mit auf Reserve. Allein diese kleine einzelne Anordnung hier zeigt schon, wofür das Gesetz eigentlich gedacht ist. Nämlich zum einen den, der wirklich in Not ist oder hungrig ist oder verfolgt, was immer, zu schützen und ihm die Gelegenheit zu geben, dass man ihm hilft, dass ihm geholfen wird. Und zum anderen den zu schützen, dem das Feld gehört, dass es nicht einfach von irgendeinem anderen abgeerntet wird und der bestohlen wird. Also das Gesetz ist, wir reden hier von dem mosaischen Gesetz. Es ist dazu da, dass es den Menschen hilft. Was sagt Jesus jetzt? Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Und er sagt es denen, die, ich denke, sie haben das Wort wirklich am besten gekannt, das Gesetz, die Pharisäer. Das waren die Fachleute auf dem Lehrstuhl, auf den sie sich gesetzt haben von Mose. Also, was ist los mit euch? Habt ihr nicht gelesen? Was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren. Auch hier, einer, der in Not ist. Nämlich wirklich, wenn man das liest, wie er verfolgt war und bespitzelt. Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester. Also eine Sache, die heiliger nicht sein kann, gegen die verstoßen wird. Nämlich eine Sache, eine Regelung, die fürs Haus Gottes gilt. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Also, Jesus diskutiert nicht, wie schon gesagt, sondern er sagt ihnen zwei Beispiele, wo es um den Tempel geht. Also um das, was vor den Augen der Menschen das Heiligste war, was sie da hatten. Und dort wird gegen das Sabbatgebot verstoßen. Was soll das? So ungefähr. Aber er sagt ihnen genau das damit, nämlich das Gesetz richtet sich nicht gegen solche, die hungrig sind, die verfolgt sind, die in Not sind, sondern im Gegenteil, denen soll geholfen werden. Und die Jünger, die da durchgingen, waren hungrig und die haben nicht geerntet. Die haben kein Gebot gebrochen. Und dass die Priester am Sabbat Dienst tun, das tun sie, weil sie Gott dienen, ihrer Vorschrift nach, in ihrer Abteilung nach, wie sie halt dran waren. Und Gottes Dienst, auch für uns heute, ist nie verboten durch irgendein Gesetz. Gott verbietet das nicht. Das wäre ja völliger Unsinn. Das ist das Gegenteil von dem, was er will. Und das ist ja auch das, was dann in der Antwort drinnen steckt. Aber vorher schauen wir noch kurz. Wenn wir sagen, die Priester entweihen, wollte ich noch den Gedanken einbringen, den Sabbat, und werden aber nicht schuldig. Wenn wir lesen in der Offenbarung 1, die wir jetzt an Christus glauben, dann lesen wir dort im Vers 5, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, danke, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, also Jesus, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind, die wir an ihn, an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen, die wir von ihm, von unseren Sünden gewaschen worden sind durch sein Blut, sind Priester Gottes. Und Unser Dienst, das haben wir gelernt, ist der der Liebe. Gott und den Nächsten wie uns selbst zu lieben. Und zwar mit jeder Faser unseres Seins. Ja, jetzt zu Jesus. Was kann größer sein als der Tempel? Der Tempel Gottes. Ja, Gott selbst natürlich. Wir haben es ja schon gehört. Er steht ja vor ihnen. Und der, der das Gesetz gegeben hat, der, der alles geschaffen hat, den wollen sie belehren. Dem wollen sie sagen, was richtig ist und falsch ist. Es ist einfach so verrückt, dass das immer wieder für mich ein bisschen nicht zusammengeht im Kopf. Ja. Also, das Wichtigste, ich habe eingangs gefragt, was ist das, also das, wir sollen darüber nachdenken, was das Wichtige ist im Gesetz. Und das Wichtigste im Gesetz ist der Gesetzgeber natürlich. Und der, wie gesagt, steht vor ihnen. Und der sagt ihnen das jetzt wieder ganz klar, und die Pharisäer mussten das genau gewusst haben, was er da sagt. Sowohl wie er dann auch sich als den Sohn des Menschen bezeichnet hat, aber eben auch hier, der steht vor euch. Der ist hier, der größer ist als der Tempel. Und jetzt kommt die inhaltliche Antwort, wie das gemeint ist mit dem Sabbat, überhaupt mit dem Gesetz. Und wie schon eingangs gesagt und auch letzten Sonntag, die Pharisäer gehörten zu denen, die sich für klug hielten, für weise. Und wir wissen es auch aus der Stelle vom letzten Mal, Gott hat vor diesen Menschen verborgen, was Jesus verkündet. Und sie können es deswegen nicht erkennen, weil sie sich selbst im Weg stehen, sich selbst für wichtiger halten. Und jetzt sagt er, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, sie wissen es nicht. Obwohl sie das Gesetz inhaltlich genau kannten. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Also ganz klar das Urteil des Gesetzgebers und auch Richters, meine Jünger sind unschuldig, die haben nichts falsch gemacht. Ihr habt ein Problem. Weil das, was ich eigentlich will und wozu ich das Gesetz gegeben habe, ist, dass ihr euch darin übt, in Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jetzt kann man sagen, Moment, Opfer war ja das Normale in der Zeit. Die Priester haben ja geopfert im Tempel, für das Volk geopfert und so weiter. Wieso will er keine Opfer? Geopfert wurde für die Sünde des Volkes. Und wenn wir hier Barmherzigkeit lesen, dann müssen wir weiterschauen, was da alles sonst noch so steht im Wort. Und wir sind ja eingeladen, das jeden Tag zu tun, um es einfach mehr zu verstehen, wie Gott es meint. Aber Barmherzigkeit zu üben, ist etwas, das wir aus uns nicht können. Die Pharisäer haben es nicht gekonnt. Die haben die schweren Lasten aufgeladen auf die Menschen und selber haben sie nicht angegriffen. Die waren, ja, die haben einen relativ kalten Gottesstaat dort aufgebaut gehabt, wo von Liebe wenig zu sehen war. Und genau das ist einer der Synonyme für diesen Begriff Barmherzigkeit. Weil wir sehen ja, habt ihr nicht gelesen, war der Beginn. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, muss irgendwo schon im Alten, also im Gesetz oder im Alten Testament gestanden sein oder stehen. Und eine Parallelstelle dazu ist eben Hosea 6,6. Und da sagt Gott, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. Das Opfer ist sozusagen dann die zweitbeste Lösung, wenn man so will, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Das ist das, was uns auch heute, denke ich, herausfordert. Weil wir kennen teilweise mehr oder weniger gut das Wort Gottes. Wir kennen das, was im Neuen Bund gilt. Aber wie gehen wir damit um? Richten wir uns so ein, dass das, was da steht, für uns passend ist? Oder ist es umgekehrt? Demütigen wir uns und das Wort jeden neuen Tag? Weil eine andere, denke ich, auch sehr bekannte Parallelstelle in Micha lässt auch keinerlei Zweifel aufkommen, worum es geht im Gesetz. Es geht nicht darum, dass wir jetzt eine Sache nach der anderen einhalten, damit wir irgendwie in Ordnung kommen vor Gott. Wir können vor Gott durch eigenes Bemühen, durch jedes Bemühen, das wir uns noch so an, mit dem wir uns noch so anstrengen, nicht in Ordnung kommen. Wir können nicht gerecht sein vor ihm. Das, was wir brauchen, ist unseren Herrn Jesus. Der, der vor ihnen da steht, vor den Pharisäern. Und sich später aus diesem Grund, weil er sich nicht nur Sohn des Menschen nennt, sondern eben bestätigt, ja, du sagst es, ich bin Gottes Sohn, gekreuzigt worden ist, sich hat kreuzigen lassen. Nachdem er aber alle Prophezeiungen bis dahin, die da drinnen stehen im Gesetz und auf ihn hinweisen, erfüllt hat. Und das Gesetz, Gott, sagt uns darin, es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun? Diese Bestimmungen, die uns schützen, gegenseitig zu tun, uns daran zu halten. Liebe üben, das, was wichtiger ist, nämlich das Tun dessen, das Anwenden dessen, was Gott uns in seinem obersten, höchsten Gebot, wie er selbst bestätigt, auch im Neuen Testament sagt, nämlich ihn zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und mit all unserer Kraft. Und den Nächsten, wie uns selbst, genau das, dieses zweiteilige Gebot ist das Höchste, sagt er. Und darin wird nämlich das Gesetz erfüllt. Wenn wir das tun, haben wir keinen Grund, Opfer zu bringen. Da müssen wir uns nicht aufopfern, um irgendwas zu erfüllen, sondern dann tun wir das, was nach dem Herzen Gottes ist, nämlich lieben, durch die Kraft und Gnade, die er uns schenkt, durch Glauben an ihn. Ja, und demütig wandeln mit deinem Gott. Das ist die Grundvoraussetzung. Der Anfang aller Weisheit ist ganz freiheitsformuliert, steht öfter im Wort Gottes, die Furcht des Herrn, Ehrfurcht zu haben vor ihm. Es ist ganz schwer, wenn wir versuchen, Jesus, Gott, bei Jesus können wir es noch uns vorstellen, der ist dort gestanden, von dem wird berichtet, was er alles getan hat, aber am Berg der Verklärung, da hat schon anders ausgeschaut, da waren die Jünger schon geflasht, die drei, die da oben waren, weil er plötzlich ein bisschen von der Herrlichkeit, die er wirklich hat, sichtbar geworden ist. Oder Johannes auf Patmos, wo er sich ihm zeigt, ja, die ganzen Propheten. Immer wenn sich Gott geoffenbart hat, die waren boah, weg. Und die konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr irgendwie aufraffen und irgendwas tun. Es muss immer Gott dann vergebend, helfend eingreifen, damit sie überhaupt in der Lage sind, von ihm zu berichten, was sie da erleben. Also die Größe Gottes können wir mit dem Besten und mit allen Wörtern der Welt nicht beschreiben. Wir können drüber reden, wir können erzählen, was wir erleben, aus der Beziehung mit ihm, weil das ist das, was wir brauchen, um das alles zu können überhaupt, persönliche Beziehung mit ihm. Aber Gott irgendwie für sich in ein Denkmuster zu bringen, ist nichts anderes als Gottlosigkeit, Götzendienst. Es geht nicht. Er ist viel größer. Wir können nur jeden Tag zu ihm hinkommen und ihm demütig begegnen und ihm bitten, dass er uns hilft, mehr von ihm zu erkennen. Dass wir lieben lernen. Einander zu lieben, wie wir es im Hauskreis gehört haben, wo das geübt wird. Wie machen wir das jetzt? Ich denke, dass jeder von uns irgendwo nicht nur den Druck hat, dass er also in seinem Alltag den Druck hat, sondern auch das Wort wird uns manchmal zur Mühe, oder? Das müssen wir das wieder lesen. Und wow, das, ich sollte es eigentlich lesen, aber ich habe keine Zeit. Oder wir sind eigentlich eh ganz klug und wir sind eigentlich richtig unterwegs, weil wir glauben an Jesus und wir haben sein Wort und passt. Jeder dieser Gedanken wirft sofort ein Problem auf, nämlich die fehlende Demut. Und was tun? Wie gehen wir jetzt damit um? Wie es den Pharisäern gegangen ist, das wissen wir. Das können wir eben im Kapitel 23, das kann ich nur empfehlen, nachlesen. Und ich gehe jetzt einfach nur so durch, wir haben es ja auch letzten Sonntag vom Gerhard schon gehört, aber das ist das Entscheidende. Wenn hier Umkehren steht, dann wissen viele, was das ist, weil sie genau das schon getan haben. Aber die es nicht wissen, für die nehme ich diesen Teil dazu, weil ohne den gibt's keine Gotteserkenntnis. Ohne den bin ich in meiner Selbstsucht gefangen. Ich komme da nicht raus. Nicht ohne die Hilfe unseres Herrn, der dafür sein Leben hat lassen müssen, damit wir überhaupt in die Lage kommen, mit Gott versöhnt zu werden. Aber die Voraussetzung ist zu erkennen, dass ich mit meiner eigenen Weisheit niemals zu Gott kommen kann und finden kann. Das heißt, meine Schuld besteht eigentlich darin, dass ich Gott ablehne und es mir eigentlich komisch ist, überhaupt jetzt Gott zu einem Thema zu machen in meinem Leben. Außer, dass ich halt drüber rede oder sonst wie. Es geht darum, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Ja. Und das ist das, was wir heute schon öfter getan haben, oder auch ich schon getan habe, uns an ihn wenden. Wir sollen und dürfen im Gebet ihn bestürmen. Nicht nur ab und zu, und vielleicht hört er uns jetzt, vielleicht hat er gerade Zeit, so ungefähr. Nein. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn ich meine Schuld erkenne und ich bin auch beim Umkehren, dann geht es darum, das auch ihm zu sagen, weil ich ihn damit anerkenne. Und darum bitten, dass er sie mir vergibt. Und das Geschenk des Glaubens annehmen. Es ist ein Wirken, das Gott in meinem Herzen tut. Sein Geist, mein Geist, dass er uns, wenn wir so zu ihm kommen, in dieser Haltung der Demut und der Umkehr, dann schenkt er das, was wir brauchen, um Gott überhaupt begegnen zu können im Gebet, nämlich den Glauben an ihn. Den Pharisäern hat es gefehlt. Wir wissen von einem, der hat durch ein sehr einschneidendes Erlebnis genau das erlebt und gefunden, nämlich Umkehr, nämlich von einem gewissen Saulus, der ein Pharisäer war und der sogar die Gemeinde verfolgt hat. Und Jesus hat sich ihm gezeigt, weil er sein Herz gesehen hat, gekannt hat, er ist umgekehrt und wir lesen als Teil unseres Wortes von Gott vieles darüber, was das für uns heißt, für uns heute, von Paulus und den Briefen darin. Ja, und das, was hier als künftig das Vertrauen in allen Lebensbereichen auf Gott setzen, klingt so, ja, aber wie ein Kind vertrauen, das haben wir alle verlernt, außer es sind jetzt ganz kleine Kinder da, aber die verstehen nicht so recht, wovon ich hier rede. Nur anders werden wir ihm nicht vertrauen, weil wenn Gott sagt, trachte zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird hinzugegeben werden, dann meint er genau das damit. Es genügt, wenn ihr mir vollkommen vertraut, natürlich eure Arbeit macht und alles, aber in all diesen Dingen mir vertraut. Und zwar kindliches Vertrauen, weil er wirklich alles, jeden Atemzug von dir, jeden Herzschlag von dir, er hält das. Und wenn du krank bist, dann weiß er das. Ihm entgleitet nichts. Er ist noch viel größer, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Und deswegen kann ich mich an ihn und soll ich mich an ihn und muss ich mich auch, wenn ich es erkenne, an ihn wenden. Weil seine Einladung, zu ihm zu kommen, letzten Sonntag, ich lese es ganz kurz noch einmal. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist das, was er tun will. Erquicken. Aber das, worum es geht, ist, sein Joch auf uns zu nehmen. Dass wir uns selbst verleugnen und ihm nachgehen. Kindliches Vertrauen. Demütig und vor allem vertrauensvoll und erwartungsvoll. Immer wenn wir beten, dann sollen wir erwarten, dass er nicht nur hört, sondern dass er auch gerne gibt. Allerdings weiß er, wie er mein Gebet beantwortet, was er tut. Er kann es in vollkommener Weise tun. Und allen, die ihm vertrauen, werden die Dinge, die uns niederdrücken, zum Guten. Und es ist irgendwie so wie eine Anleitung, aber es ist nicht anders. Im Gebet, im Lesen und Bewahren seines Wortes im Herzen. Das ist sein Wort im Herzen bewahren. Das heißt lesen und natürlich anwenden. Steht ja nicht. Sein Wort auch wirklich anwenden, so wie es da steht. Wenn ich einem kleinen Kind sage, es soll so tun, oder der Papa hat gesagt, dann ist es so fürs Kind. Und auch im Austausch über ihn mit den Glaubensgeschwistern. Wie wir heute gesehen haben, es gibt viele Hauskreise. Bitte, wenn du noch nicht bist, nutz die Gelegenheit, wenn du noch in keinem bist. Es gibt draußen die Informationen auf dieser Anschlagtafel. Es gibt, du kannst jeden von uns hier fragen, mich fragen. Ich kann gerne weiterhelfen. Dieses Erquicken, von dem wir gelesen haben, oder später, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Auch darin ist uns ein Vorbild der Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Gesetz, das die Pharisäer sich angeeignet haben und daraus ein Instrument gemacht haben, das Volk zu regieren. Ja, wir wissen, wie verkehrt das ist. Und wir wissen auch, dass das Gesetz vollkommen ist. Aber es ist für uns Menschen, wenn wir Jesus nicht vertrauen, ein Gesetz der Sünde und des Todes, weil wir darin unsere Schuld erkennen. Die Unmöglichkeit ist, zur Gänze einzuhalten. Damit zeigt uns Gott auch auf, wie sehr wir Christus brauchen. Und das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus macht uns frei. Nämlich frei von Schuld, frei von dieser Last der Sünde, frei von Angst. Was passiert mit mir in Ewigkeit? Gibt es überhaupt sowas? Das Wichtigere im Wort Gottes ist, es in deinem Leben als Nahrung aufzunehmen. Weil du dann nämlich von Gott durch diese Beziehung, die persönliche Beziehung, die du durch dieses Lesen erlebst und durchlebst, auch die Kraft Gottes erlebst im Gehorsam. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Er ist der Ewige. Wir haben es schon gesehen, er ist der regiert in Ewigkeit an höchster Stelle. Er ist auferstanden, nachdem er das Kreuz für uns erduldet hat. Er ist der Allmächtige, ihm ist alle Macht gegeben in den Himmel und auf Erden. Und ja, deine Freude und dein Frieden wird mehr und mehr, wenn du mit ihm gehst, wenn du auf ihn hinschaust. Jesus, Christus, den Auferstandenen, Gott selbst. Amen.